Herzlich willkommen zu Ein guter Zug, der Metrans-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Metrans-Podcast, Ein guter Zug Spezial. Heute ein ganz besonderer Gast. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, freut euch. Bei uns ist heute Roger Mahler. Roger, hallo.
Moin, Jacek.
Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast, trotz deines vollen Terminkalenders.
Das war echt weit, ja. So 10 Meter.
Und für diejenigen, die dich wirklich nicht kennen, sag mal, was machst du bei der Metrans?
Tja, ich stelle mich eigentlich meistens als Hausmeister vor, aber eigentlich bin ich in Wirklichkeit der Geschäftsführer.
Obwohl wir so turbulente Zeiten haben, Roger, ich würde dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und unseren Zuhörern kurz erklärst, wie du überhaupt zur Eisenbahn gekommen bist und was dich dann bei der Eisenbahn auch gehalten hat.
Tja, scheinbar habe ich irgendwie ein Virus gekriegt, weil mein Großvater war in Berlin Anhalter Bahnhof Lokführer, Matthias Mahler. Das war irgendwie so um die Jahrhundertwende des vorletzten Jahrhunderts, also um 1900. Und irgendwie müsste das eine Familiengeneration übersprungen haben. Und dann habe ich während meiner Schulzeit überlegt, was machst du? Du willst den ganzen Tag aus dem Fenster gucken. Das könntest du natürlich als Lokführer ganz gut. Das ging aber nicht, weil ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Also habe ich überlegt, dann machst du wenigstens was mit Elektrik. Und ich wollte eigentlich in die Triebfahrzeugelektrik gehen. Da gab es aber bei der Reichsbahn zu meiner Zeit die Auflage, dass ich 3 Jahre mich hätte verpflichten müssen, zur Nationalen Volksarmee zu gehen. Somit ist erstmal raus, dass ich aus dem Osten komme und Rostocker bin. Das habe ich nicht eingesehen und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Energieelektroniker für Fahr-, Freileitungs- und Erdungsanlagen.
Das war noch Berufsbezeichnung, oder?
Das war noch Berufsbezeichnung und man hatte noch eine vernünftige Ausbildung, weil man hat erst Metallbearbeitung gelernt und dann die Elektrik.
Ja.
Und was daran gut war, war, es war eine berufsbegleitende Ausbildung. Also ich habe, obwohl ich Rostocker bin, in Leipzig und in Delitzsch gelernt. Und wir haben dann erst an Reisezugwagen elektrische Anlagen gebaut. Und im zweiten Lehrjahr haben wir dann eben Oberleitungsanlagen gebaut. Hintergrund war dafür, dass 1985 in Rostock auch der elektrische Zugbetrieb eingeführt worden ist oder eingeführt werden sollte. Und zu Mangelwirtschaftszeiten in der DDR hat man es eben immerhin geschafft, 250 Kilometer Eisenbahnstrecke im Jahr zu elektrifizieren. Davon träumt die Deutsche Bahn.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie viel werden denn heute pro Jahr elektrifiziert in Deutschland?
Na, manchmal sind es 6 Kilometer, mal sind es 50 Kilometer und vielleicht in guten Jahren auch mal 75 Kilometer. Aber eigentlich wird in Deutschland viel zu wenig elektrifiziert. Aber wir sind davon abgekommen. Ich sollte ja mal erzählen, wie ich denn so eisenbahntechnisch.
Ja. Wir sind noch in deiner frühen Jugend, beziehungsweise in deiner Jugend, in deiner späten Jugend bei deiner Ausbildung.
Ich bin also heute noch in meiner frühen Jugend, obwohl ich 57 bin, aber manche Leute werden eben nie erwachsen.
Ist doch nur eine Zahl.
Es ist nur eine Zahl. Auf jeden Fall habe ich dann von 85 bis 91 bei der Deutschen Reichsbahn Streckenelektrifizierungen durchgeführt. Schwerin Hauptbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, die Strecken zwischen Wittenberge und Berlin und so weiter und so fort. Und das war eigentlich eine sehr interessante Zeit, weil wir haben immer im Zyklus gearbeitet, 7-7. Und das war manchmal schon ganz schön hart, besonders im Winter. Ich weiß, Ludwigslust hatten wir mal minus 27 Grad. Hm. Da ist sogar die Dusche und die Toilette eingefroren und das war dann ein bisschen lustig. Man hatte irgendwie immer komische Spuren im Schnee.
Und sowas schweißt dann ja aber auch zusammen, ne? So extreme Situationen schweißen eine Belegschaft, ein Team zusammen, finde ich.
So. Extreme Situationen schweißen ein Team zusammen. So, dann kam die Wende. Man musste sich irgendwie neu ausrichten. Ich wollte auf jeden Fall bei der Eisenbahn bleiben. Und ich hatte das Angebot, nach Bremen zu gehen und dort Oberleitungsanlagen für die Deutsche Bahn, also damals noch Deutsche Bundesbahn, zu betreuen. Dann habe ich einen Arbeitsvertrag bekommen und nachdem ich den unterschrieben gekriegt habe und zugesendet gekriegt habe, hat man festgestellt, diese Rot-Grün-Schwäche ist bei der Reichsbahn zwar in Ordnung gewesen bei der Fahrleitung, weil die also sehr bunt ist, bei der Deutschen Bundesbahn aber nicht. Tja, dann habe ich eine Einführungszeit gemacht im Werk des Reiseverkehrs in Hamburg-Langenfelde und habe dann eine 18-monatige Ausbildung zum Wagenmeister für Güterzüge und für Reisezüge gemacht, ja. Also auch mit Hochgeschwindigkeitszügen und so weiter. Das war also nochmal eine Ausbildung und witzigerweise wieder in Delitzsch, also wo ich schon mal meine Berufsausbildung gemacht habe. Und danach bin ich dann im Hamburger Bereich eingesetzt gewesen, in Maschen, aber eben hauptsächlich in Hamburg-Langenfelde.
Gab es da schon das ICE-Werk, als du da gelernt hast?
Das ICE-Werk gab es schon. Also als ich dann die Deutsche Bundesbahn überfallen habe, gab es schon das ICE-BW. Und 91 sind ja auch die Verkehre des Hochgeschwindigkeitsverkehrs ab Hamburg gestartet. Ich war aber in Hamburg-Langenfelde, also für die konventionellen Züge, ja. ICs, Regionalbahn und für den Autoreisezug.
Ja, so mit Schlafwagen und Liegewagen, davon habe ich schon mal was gehört.
Du warst ja selbst Schlafwagenschaffner zu
ja, der Zeit. Ja, vielleicht die es gar nicht wissen, ich habe Woga kennengelernt am Bahnhof Altona als einen jungen, engagierten Wagenmeister beziehungsweise sogar Flottenmanager oder ähnliches.
Weißt nee, du damals war ich dann schon Betriebskoordinator. Also es gibt ja bei der Eisenbahn immer ganz tolle Bezeichnungen und noch viel bessere Abkürzungen. So Berufsbezeichnung hat mich das bis heute sogar verfolgt. Der Wagenmeister, ich bin immer noch TBBI, Technischer Bundesbahnbetriebsinspektor.
Und dann sind wir jetzt Mitte der 90er.
Ja, dann.
Du bist dann bei DB Autozug gelandet.
96 wurde die DB Autozug gegründet. Und das war ein sehr interessantes Feld, weil ich eben in Altona auch schon für die Autoverladung vorher zuständig war. Und bin dann zum Ende 99 auch zur DB Autozug gewechselt, musste mich aus meinem Beamtenverhältnis beurlauben lassen. Und war dann als Betriebskoordinator zuständig für die Verladungen, nicht nur in Altona, sondern eben auch in Hannover, in Bremen, in Rostock, Sassnitz, Niebüll, Westerland.
Verona, Bordeaux.
Verona, Bordeaux, das waren damals noch Zeiten. Dann gab es Narbonne.
Für Jusant Raphael und was es alles gab, ja.
Es waren schöne Zeiten und es war auch immer eine Crew an Bord. Und das war ein tolles Team, weil es waren immer die gleichen Teams an Bord im Großen und Ganzen. Und irgendwann bekam ich dann noch Berlin dazu, Berlin-Wannsee.
Ja.
Und in Berlin haben wir es sogar hingekriegt, dass die Leute, die nachher den Zug begleitet haben, vorher schon die Verladung gemacht haben. Also den Check-in,
ja.
Sogar die kleine Lok gefahren haben in Berlin-Wannsee. Und das war für die Kunden auch so ein Wiedererkennungswert.
Ja.
Und das war echt eine tolle Zeit. Leider hat die dann gegründete Deutsche Bahn AG diese Zeichen der Zeit, dass man das Auto im Zug mitnehmen konnte und dass man nachts über Nacht sozusagen einen Urlaubstag gewonnen hat, nicht erkannt und hat eben den Autozugverkehr zu 2010, 2012 langsam einschlafen lassen und hat es dann an die Österreichische Bundesbahn weitergegeben, das rollende Material und auch die Station sozusagen.
Sieht man bis heute in Altona, jeden Abend, oder?
Ja, genau. Es ist eigentlich schade, dass wir als Deutsche dieses tolle Produkt nicht weiterbetrieben haben. City Nightline gehört ja auch zur DB Autozug GmbH. Es sind tolle Produkte gewesen, auch für die Familien und für die Klimabilanz war das natürlich auch gut. Und wir haben immer gesagt, ausgeschlafene Reisen nachts.
Ja. Das war der Slogan, das weiß ich noch. Dann kam so eine Zwischengeschichte noch, dass der Fahrgast mit ICE gefahren ist und das Auto per LKW dann hinterher transportiert wurde. Das habe ich auch schon nicht verstanden.
Ja, die Wege der Bahn sind unergründlich.
Das,
ne?
Das hatte wenig mit Eisenbahn zu tun.
Aber finde eine Lösung für jedes Problem.
Ja. Nee,
andersrum. Wir hatten die Lösung, das war der Autozug. Und es wurde eine Lösung, das passende Problem dafür gesucht. Und das war dann der LKW-Transport mit dem Auto. Und der Kunde ist dann eben mit dem Nachtzug gefahren, weil man eben keine Autotransportwagen mehr mitnehmen wollte.
Und es ist naturgemäß so, dass auch ein langsamer Nachtzug schneller von Berlin nach München unterwegs ist als ein LKW. Und deswegen haben die Kunden vor Ort einfach oft auf ihre Autos gewartet.
Sogar tagelang, das war sehr lustig.
Ja, das war im direkten Kundenservice war es weniger lustig.
Ja, natürlich, im Kundenservice war es weniger lustig. Aber ich erinnere mich an meine Zeiten, da hatten wir einen Flügelzug, der fuhr mittwochs, das war der 13307 und der 407. Der kam von Berlin und von Hamburg, wurde zusammengesetzt und hatte eine Gruppe nach Schiofock am Balaton und eine Gruppe nach Livorno. Und irgendwo hatte man
ich das hätte jetzt Rimini gebracht. Ich hätte jetzt Rimini gesagt.
Nee.
Ja, okay.
Rimini ist ab München gefahren. Das war also sehr lustig. Irgendwo hat man die Wagen falsch sortiert. Und die Autos für Schiofock standen dann in Livorno.
Ja.
Und die Kunden hatten dann die falschen Autos. Und das war also ein heilloses Durcheinander, um dann die Menschen irgendwie glücklich zu machen. Weil jeder hatte nur seinen Schlüppi für die Nacht dabei und seine Zahnbürste. Und die Kinder wollten ihren Schnuller und ihr Babybrei haben. Und das war ziemlich schwierig, das dann irgendwie nachher wieder aufzulösen.
Das war die Deutsche Bahn hat mir den Abschied ziemlich einfach gemacht. Denn ich bin als Schlafwagenschaffner unterwegs mal gewesen von Zürich nach Amsterdam. mit einem Flügel nach Hamburg. Und ich wollte natürlich nach Hamburg, aber vorne war noch ein Startwagen dran. Und der Rangierer in Frankfurt Hauptbahnhof hat einfach nur ein paar Waggons abgezählt und hat nicht reingeguckt. Sodass unser Wagen dann nach Amsterdam gefahren ist. Das war ziemlich schwierig, das den Fahrgästen zu erklären. Die kamen aus der Schweiz, die wollten nicht nach Holland.
Aber zu den Schweizern, ich als bekennender Mecklenburger, habe natürlich auch sehr viele Kunden aus der Schweiz gehabt. Und es gab früher den Euronight bzw. den Nachtzug 350, 351 und er fuhr jede Nacht von Basel bis nach Rostock beziehungsweise bis nach Binz auf Rügen und die Schweizer haben diesen Zug geliebt und er war im Sommer rappeldicke voll, im Winter hätte man ihn vielleicht nur zweimal die Woche fahren lassen, es hätte auch gereicht, aber auch dieses Produkt wurde eingestellt.
Nee, nachher wäre das irgendwie umweltfreundlich gewesen und hätte Gewinn abgeworfen, das muss man ja nicht riskieren. Ja, da muss man das pflegen.
Aber du kannst bei der Eisenbahn nicht immer von Gewinn sprechen, weil im Reiseverkehr muss man eine Mischkalkulation machen. Und das ist, glaube ich, auch heute so. Auch die Kollegen vom Fernverkehr oder von Flix, also von den grünen Kollegen, wird es ja so gerechnet, dass also die Züge, die meinetwegen in der Hauptlastzeit zwischen Hamburg und Berlin fahren, damit verdient man Geld. Und die in der Nebenverkehrszeit fahren, die werden dann ein bisschen von diesen anderen Zügen
mitsubventioniert. Ja, das ist dann Service, ja.
Genau, und ich glaube, das ist das Problem, dass heute alles nur noch auf den letzten Euro schaut.
Das kann's haben. Und ich war sehr froh, dass meine Kinder eine kostenlose Deutschlandcard bekommen haben. Nun wird aber leider der Schienennahverkehr in Schleswig-Holstein und Niedersachsen massiv ausgedünnt in den nächsten Monaten, weil das die Züge, das ist, nee.
Na, das hängt natürlich mit den langlaufenden Verträgen zusammen. Es werden ja Ausschreibungen gemacht für den Nahverkehr. Da gibt es in Schleswig-Holstein die Landesverkehrsgesellschaft NAHSH. Und die macht die Ausschreibung sozusagen für alle Nahverkehrsleistungen. Und Schleswig-Holstein ist auch ein bisschen speziell, weil alle Züge im Hamburger Hauptbahnhof enden und beginnen. Und das macht natürlich auch die Kapazität im Hamburger Hauptbahnhof kaputt. Und wenn man gewisse Verkehrsleistungen in Norddeutschland, zum Beispiel der Zug von Flensburg fährt durch bis Rostock, der von Kiel fährt durch bis nach Bremen und die Regionalbahn von Schleswig-Holstein, also von Itzehoe meinetwegen, fährt bis nach Lüneburg, dann würde man auch die Kapazität im Hamburger Hauptbahnhof verbessern, weil die Standzeiten für enden und beginnende Züge natürlich viel länger sind als für einen Zug, der durchfährt.
Ja.
Da sprechen wir von 20 Minuten für die Wendezeit und 5 Minuten für die Ein- und Ausstiegszeiten der Reisenden.
Dafür wurden aber Milliarden in den Schienenverkehr investiert in den letzten Jahren. Nee,
das soll passieren. Noch ist nichts passiert. Die letzten 30 Jahre ist genau nichts passiert. Man hat dieses System Eisenbahn durch verschiedene Aktionen eigentlich nur noch am Leben gehalten. Aber es wurde die letzten 30 Jahre fast nichts
gemacht. Aber du musst schon zugeben, die eine Schnellfahrstrecke hier, Schnellfahrstrecke da und Köln, Frankfurt und so, da ist doch viel passiert, oder? Ja, Nürnberg, Halle.
Ja, muss man leider sagen. Man hat also Schnellfahrstrecken gebaut. Aber das System Bahn, der Sektor, setzt sich ja nicht nur aus Hochgeschwindigkeitszügen zusammen, sondern wir müssen die Fläche erreichen. Also auch der Kunde, der in Posemuckel oder in Lauenburg wohnt.
Oder in Reisdorf oder Preetz.
Ist das noch Deutschland?
Ja, das ist Schleswig-Holstein.
Ach, das ist Schleswig-Holstein. Ich dachte, da gibt es bloß...
Auch da gibt es Bahnhöfe, aber da kommt halt selten eins.
Brasilien und Kalifornien.
Richtig. Das ist gleich südlich von Bali, nördlich von Bali.
Ja, so, das ist jetzt Verkehrsgeografie für Fortgeschrittene.
Und am Schöneberger Strand steht noch eine Straßenbahn aus Hamburg.
Und eine aus Rostock.
Richtig.
So, nein, Spaß beiseite. Das muss man ein bisschen global galaktischer sehen. Wir sprechen zwar nicht vom bemannten Marsflug, wir sprechen einfach bloß von der Mondumrundung. Und wir haben in Deutschland natürlich sehr stark belastete Autobahnen. Und es ist natürlich nicht ökologisch wertvoll, alles über die Autobahn zu fahren, sondern wir müssen auch den Güterverkehr weiter auf die Schiene bringen. Und als vor 3 Jahren die Wahl war, da hatte man ja auch sich in dem Koalitionspaketen was ausgedacht. Und man wollte eigentlich den Verkehr auf der Schiene nach vorne bringen. Man steckt zwar Milliarden in die DB, aber man weiß nicht so genau richtig, was damit passiert.
Das stimmt. Und seit letzter Zeit fahre ich ziemlich oft Eisenbahn durch die Gegend und also privat und schaue links und rechts auf verrostete und zugewachsene Gleise und muss dann gleichzeitig am nächsten Tag irgendwie Abstellgleise suchen und es gibt keine. Das frustriert.
Ja, also ich meine, es gab mal einen Bundeskanzler, der hat blühende Landschaften im Osten versprochen. Ja, das stimmt. Ökologisch wertvoll. Die ganzen Bahnhöfe, die es dort gibt, die sind mittlerweile, da sind also Bäume gewachsen, da kann man schon mit zwei Händen nicht
dran fassen. Das war nicht rentabel. Diese Station war nicht rentabel.
Das war das Konzept Mora C. Da hat man schon vor Jahren mal versucht, unter Medorn und Grube, den Güterverkehr auf Beine zu stellen, dass er wirtschaftlich ist. Aber ein Güterverkehr, der keine Infrastruktur hat, kann nicht durchgeführt werden. Wenn wir uns jetzt mal die Eisenbahnstrecken angucken, du sprachst von den Schnellfahrstrecken. Köln-Frankfurt ist eine sehr teure Strecke gewesen, die man aber auch mit sehr großen Steigungen gebaut hat. Da könnte man mit einem beladenen Güterzug gar nicht langfahren. Da könntest du sicherlich mit ein paar leeren Wagen durch die Gegend fahren, aber das ist nicht Sinn und Zweck des Güterverkehrs. Wenn wir den auf die Schiene bringen wollen, dann müssen wir da auch Tonnagen fahren und nicht einfach nur mit 700 Tonnen, sondern mit 1600 Tonnen als Beispiel. Genauso ist es bei der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit 8.1, 8.2, das ist die Strecke von Halle-Leipzig über Erfurt in Richtung Bayern. Oder Franken ist es ja, ne? Mhm. Also nicht, dass ich jetzt die Franken...
Nee, Nürnberg, glaube ich.
Oder? Ja, ja, aber das ist Franken.
Ja.
Nicht, dass ich die jetzt als Bayern bezeichne und da nie wieder hinfahren darf. Die ist ja auch über den Tag komplett belegt mit dem Fernverkehr, mit dem ICE. Es sind Abschnitte in einer Röhre gebaut worden, also Tunnel in einer Röhre und auch mit zwei Röhren. In zwei Röhren könnte man natürlich einen Güterzug begegnen, aber in einer einröhrigen mit zwei Gleisen darf sich ein Güterzug und ein ICE nicht begegnen. Und die Nachtstunden werden dann oft für die Instandhaltung vorgehalten. Also so ist diese Strecke auch mehr oder weniger tot für den Güterfernverkehr. Und jetzt nennen wir bitte eine Strecke, die für den Güterverkehr neu gebaut worden ist. Du hast zu lange übergebt, es gibt keine.
Ich überlege immer noch. Mir fällt nichts ein.
Es gibt keine. Manchmal sind es für den Güterverkehr nicht die großen Baumaßnahmen. Es ist einfach eine Weichenverbindung oder eine Weichenverbindung, die du von 60 km/h im Abzweig befahrbar umbaust auf eine Weichenverbindung, die du mit 100 km/h befahren kannst. Würde bedeuten, ein Güterzug, der durchschnittlich mit 100 km/h fährt, müsste nicht bremsen, um aufs andere Gleis zu kommen. Das ist zwischen Hamburg und Berlin gelebte Zeit gewesen. Oder gelebte Technik. Und dann kommt der schnelle ICE von hinten mit 200 oder 230, fährt auf dem Regelgleis, fährt also im geraden Strang der Weiche. Und irgendwann eiert der Güterzug wieder mit 100 km/h auf sein Regelgleis zurück und die Verkehre schwimmen miteinander durch die Gegend.
Ja.
Dadurch, dass man jetzt zum Beispiel auf der Strecke Hamburg-Berlin den Deutschlandtakt eingeführt hat mit einem Halbstundentakt für den ICE, würden einem ja viel mehr Züge von vorn und von hinten begegnen. Das hat zur Folge, wir haben früher zwischen Hamburg und Dresden 3-4 Mal an der Seite gestanden. Der Lokführer hatte seine Pause und wir sind mal überholt worden oder mal begegnet worden von vorne. Heute sind wir teilweise bei 12, 13, 14 Mal. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass jedes Mal anfahren irgendwie 50 Euro Strom kostet, dann macht man dadurch, durch also eine höhere Vertaktung beim Fernverkehr, den Güterverkehr noch unrentabler, weil diese 50 Euro je anfahren bezahlt einem keiner.
Nee. Also ich habe ja jetzt nochmal nachgedacht. Ich habe dir natürlich aufmerksam zugehört und währenddessen nachgedacht, wann die letzte große Investition in Sachen Güterverkehr da war. Und ich würde sagen Maschen in den späten 70ern, oder?
Ja.
Seitdem ist, oder das dritte Gleis zwischen Bremen und Hamburg.
Ja, aber ob man das auch rein für den Güterverkehr, auch der Metronom,
ja.
Also der Nahverkehr oder der Regionalverkehr schwimmt ja an dem Verkehr des Güterverkehrs mit.
Ja.
Die resultierende Geschwindigkeit liegt irgendwie bei 95 oder so.
Ja.
Weil wenn eine Regionalbahn mit 140 fährt und irgendwo alle an jedem feuchten Handtuch und an jeder Milchkanne anhält, dann kommt nachher eine Geschwindigkeit von 95 raus,
ja,
und wir fahren 100 und bremsen mal ein bisschen und dann sind wir auch irgendwie bei 90.
Ja, das ist wie auf der Autobahn, ne? Wenn alle 130 fahren, wie in Dänemark, dann ist kein Thema. Nur in Deutschland hat man den Fall, dass manchmal von hinten einer mit 250 ankommt.
Und das auf dem Standstreifen. Spaß beiseite. Man hat also wirklich nicht viel in den Güterverkehr investiert. Und wenn du dir Maschen anschaust, das ist ja der zweitgrößte Güterbahnhof europaweit, soweit ich mich entsinne, oder war es jedenfalls mal, der wird jetzt teilweise zurückgebaut. Also man hat Infrastruktur, die vorhanden ist, die mal aus dem Volkseigentum bezahlt worden ist.
Aus Steuergeldern,
aus Steuergeldern, naja, es ist Steuergelder, nicht Volkseigentum. Also
ja, klar, aber...
Und man baut jetzt Weichenstraßen aus und dann sind es eben keine durchgehenden Gleise mehr, sondern Man hat nur noch eine einseitige Anbindung und noch ein Stückchen Strippe oben drüber, dass die Lok gerade so reinfahren kann. Und die werden dann natürlich vermarktet. Und wir als Eisenbahn in privater Hand müssen uns darauf bewerben. Und zu einem gewissen Stichtag wissen wir dann, ob wir dort Gleise in Maschen kriegen oder nicht kriegen. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Infrastrukturausbau der nächsten Jahre. Das ist nämlich eine wichtige Sache. Und da hat der Sektor für die Kollegen, die es nicht wissen oder für die Mithörenden, der Güterverkehr teilt sich auf in 61% der privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen und 39% durch die DB. Und das ist, glaube ich, kaum bekannt, dass es eben sehr viele Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland gibt, die teilweise Staatsbahnen in Frankreich oder in Italien sind, aber eben auch private Eisenbahnen wie die Pressnitztalbahn oder die Leipziger Eisenbahngesellschaft.
Oder die Metrans.
Oder die Metrans. Ich wollte uns, der Esel nennt sich immer zum Schluss.
Ja. Aber uns kann man schon mal auch mal an erster Stelle nennen.
Nein, wir sind nicht die erste Stelle. Wenn du dir den Güterverkehr anguckst, dann sind wir an vierter Stelle in Deutschland.
Ja, nach DB Cargo, Captrain und SBB Cargo.
Ja.
Und alles drei Konzerne im Rücken, alles große staatliche Konzerne.
Ja.
Und wir haben so gesehen keinen großen staatlichen Konzern im Rücken.
Nein, wir haben
keinen großen Eisenbahninfrastrukturkonzern. Klar haben wir eine Konzernmutter.
Ja. Als wir vor 11 Jahren oder fast 11 Jahren angefangen haben, Metrans in Deutschland aufzubauen, damals hatte mich Jiří Zámek gefragt, der ja der Erfinder der Metrans ist, ob ich denn Lust hätte, für die Metrans in Deutschland ein Eisenbahnverkehrsunternehmen aufzubauen, habe ich nach einer kurzen Zeit des Nachdenkens, ungefähr so 5 Minuten gesagt, ja, mache ich. Und im September waren wir dann 3 Mitarbeiter und im Oktober waren wir dann plötzlich 20 und 30 und mittlerweile sind wir, glaube ich, 318 Mitarbeiter.
Ja.
Und ich glaube, wir sind trotz dieser Größe, das wird zwar von Leuten immer unterschiedlich gesehen, trotz dieser Größe sind wir immer noch relativ familiär und wir leben diese Hierarchien auch nicht so sehr.
Mich in meinem Alltag als Verkehrsplaner bei der Metrans, ich habe ja nun sehr viel mit Infrastruktur zu tun. Und was mir wirklich im Alltag fehlt, sind Gleise, da ist Platz. Wir haben keine Möglichkeit, Züge aus den Häfen rauszuholen, wo die Standgebühren sehr hoch sind. Sprich, wir wären ja auch bereit, ziemlich viel Geld zu bezahlen für Standplätze außerhalb der Häfen. Die gibt's aber nicht. Also in Sachen Infrastruktur würde es mir persönlich an Abstellgleisen fehlen. Jetzt nur hast du natürlich den viel weiteren Blick. Was sagst du dazu?
Ich würde das jetzt ein bisschen anders anfangen. Und zwar fährst du ja jeden Tag auch Autobahn, ne?
Ja, auch privatisiert inzwischen, die Betreibergesellschaft.
Ja, das ist die Autobahn GmbH.
Kritische Infrastruktur.
Deswegen hätten wir ja auch die Zusammenlegung der DB Netz und der DB Station und Service nicht als DB Infrago gesehen, sondern als Schiene Deutschland GmbH.
Ja.
Um eine Parallele zur Autobahn GmbH zu sehen. Das wird natürlich in dem DB-Konzern anders gesehen. Ich wäre da wahrscheinlich auch noch viel weiter gegangen, weil ich da eine andere Sichtweise habe. Aus meiner persönlichen Sicht hätte ich den Konzern komplett zerlegt in den Betrieb und die Infrastruktur.
Ja.
Es hätte also eine Schiene Deutschland GmbH und dann hätte es eine DB AG mit dem Fernverkehr und mit dem Regionalverkehr und mit dem Güterverkehr geben können. Aber eben in diese Schiene Deutschland GmbH gehört nicht nur die Schiene und der Bahnsteig und die Oberleitung und die Tankstelle, sondern es gehören auch Serviceeinrichtungen dazu. Und jetzt stell dir vor, man würde eine Autobahn von Hamburg bis nach Stralsund bauen.
Ja.
Da gibt es ja die A20.
Ja.
Und es würde keine Auffahrten, keine Abfahrten, es würde keinen Standstreifen geben, es würde keine Parkplätze geben, kein Toilettenhäuschen, es würde keine Raststätte geben.
Und die Fahrzeuge von der Autobahn hätten praktisch immer Vorfahrt.
Die Autobahnfahrzeuge hätten immer Vorfahrt, ja. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt, den ich eben auch immer wieder sehe in diesem Zusammenhang. Hast du schon mal davon gehört, dass die Autobahn GmbH Gewinne machen musste? Weil sie ist ja auch eine gemeinwohlorientierte GmbH scheinbar.
Nee, also das ist Autobahn und Streckennetz der Bahn, das ist für mich wie Schule oder Schwimmbad in der Kommune. Also ich finde nicht, dass meine Schule, die Schule, wo meine Kinder hingehen, Gewinn machen muss. Und ich finde auch nicht, dass das bunte Busunternehmen, was die da hinfährt, Gewinn machen muss. Also ich habe nicht davon gehört, dass die Autobahn Gewinn macht, aber ich glaube, das muss sie gar nicht.
Nee, das kann sie auch nicht.
Ich habe die auch noch gar nicht in Frankfurt an der Börse gesehen.
Du kannst mit der Infrastruktur eigentlich keinen Gewinn machen. Jetzt hat die Eisenbahn noch den Nachteil, dass die letzten politischen Entscheidungsträger irgendwie nicht so sehr viel von der Eisenbahn gehalten haben. Also ich meine, wenn man überlegt, was in den letzten Jahren an Eisenbahn zusammengestrichen worden ist, dann sind wir von einem Netz, was mal 50, 45.000 Kilometer hatte, sind wir jetzt irgendwo bei 30.000 Kilometern gelandet. Und wie du schon sagtest, wir haben keine Überholgleise mehr. Es gibt zwar dieses 740-Meter-Netz, was man machen möchte, aber da hat die InfraGo, ich glaube, in diesem Jahr ein Gleis fertiggestellt mit 740 Meter, wo also 740-Meter-Züge fahren könnten. Mhm. Aber wenn ich am Startbahnhof nicht mit 740 Meter starten kann und am Endbahnhof oder im Ausland auch nicht 700 Meter oder 740 Meter fahren kann und mir zwischendurch auch noch die Unterwegshalte fehlen, wo ich eben auch einen Zug mal an die Seite nehmen kann, dann bringt mir dieses Netz nichts. Und bedingt durch den Rückbau der vielen letzten Jahre, also seit 30 Jahren eigentlich ein massiver Rückbau in Deutschland, gibt es eben auch kaum noch Gleise in den Bahnhöfen. Also es ist alles reduziert worden. Wenn man sich zum Beispiel die Strecke Berlin-Dresden anschaut, die ist nach der Wende, das war vor dem Krieg eine Strecke, also vor 1945, da ist die Dampflok mit dem Henschel-Wegmann-Zug in 100 Minuten gefahren. Mhm. Heute brauchst du mit dem IC 2 Stunden und der ist elektrisch bespannt. So, und auf der anderen Seite hat man die Bahnhöfe alle kastriert und hat sämtliche Überholgleise und Nebengleise weggenommen. Und jetzt kommt irgendein EVU im Güterverkehr und hat einen Schadwagen, eine Bremsstörung an einem Wagen. Und es gibt nur noch ein Überholgleis in dem Bahnhof, das meinetwegen sogar 740 Meter lang ist. Mhm. Dann wird dieser Schadwagen ausgesetzt, also an die Seite gestellt, in dieses 740 Meter Gleis.
Weil es gibt ja kein anderes.
Es gibt kein anderes. Und dort steht der Wagen, bis seine Radreifen rostig geworden sind. Und irgendwann fällt es einem wieder ein, dass da noch ein Wagen steht und der wird abgeholt. Aber für diese gesamte Zeit steht dieses Gleis nicht zur Verfügung. Und wenn du eben Bahnhöfe im wahrsten Sinne des Wortes kastrierst. Das passiert zum Beispiel auch gerade in Buchholz bzw. in Rothenburg an der Wümme. Man nimmt die Oberleitungsanlage neu in Betrieb. Man hat also von den Querfeldern, die man hatte, die von einer Bahnhofsseite bis zur anderen Seite gingen, baut man die Fahrleitung um auf Einzelmasten. Mhm. Und da, wo jetzt noch Nebengleise sind, da wird irgendwie 2 Meter, 3 Meter Gleis rausgenommen. Das wird sogar noch daneben gelegt. Also wird rausgeflext, daneben gelegt. Dann wird ein Loch gebohrt und dann wird da ein Betonmast hingestellt und die Fahrleitung aufgehängt. Also ist diese Infrastruktur auch für die nächsten 20 Jahre vom Tisch, weil es wird ja keiner die Fahrleitungsmasten wieder wegreißen, um dieses Gleis wieder in Betrieb zu nehmen. Nee. Und das ist eben auch das Finanzierungsproblem der Infrastruktur in Deutschland. Man investiert in Strecken. Zum Glück investiert man jetzt auch in Bahnhöfe, weil es gibt immer so 3 Gebäude in jeder Stadt, die man sich angucken sollte. Ne? Rathaus, Kirche und Bahnhof. Bei vielen Bahnhöfen es ist ja so wie in Altona hier in Hamburg, der Bahnhof gehört ja gar nicht mehr der Stadt, der gehört seit 2000, nicht der Stadt, sondern nicht der Deutschen Bahn, sondern der gehört ja der Pirelli AG, das ist so ein Immobilienunternehmen. Und man sieht es eben, der Bahnsteig, der Querbahnsteig sieht sehr ordentlich aus. Ja. Und alles, was in DB-Hand ist, sieht ein bisschen schmuddelig und verranzt aus.
Ich fahre ja nun echt ein bisschen Bahn und für mich ist der Bahnhof Altona, der Personenbahnhof Altona, der schlimmste Bahnhof in Deutschland. Vielleicht kenne ich nicht genug, aber wenn ich da ins Parkhaus gehe, wird mir nicht gut und wenn ich zurückkomme, wird mir noch schlechter.
Aber es gibt ja in Deutschland Projekte, ich weiß also seit vielen, vielen Jahren gibt es dieses Projekt Stuttgart 21. Man versucht also den Stuttgarter Sackbahnhof oder Kopfbahnhof durch einen unterirdischen Haltepunkt zu ersetzen. Ich weiß nicht, ob ich es in meiner noch 10-jährigen Amtszeit bei der Eisenbahn erleben werde, dass dieser Bahnhof auch wirklich mal voll in Betrieb
geht. Das war ja, bei der Namensgebung war doch die Dauer der Bauarbeiten ausschlaggebend, dachte ich. Also das 21. Jahrhundert lang wird an Stuttgart gebaut.
Ja gut, dann können wir auch keine Flughäfen mehr bauen. Aber
ist das nicht fertig inzwischen?
Berlin-Brandenburg, also ja. Ich bin da abgeflogen. Es scheint so, ja. Also die Rollbahn ist noch aus DDR-Zeiten, die funktioniert.
Ja.
Gut, Spaß beiseite. Aber wir haben Projekte, auch in Hamburg werden wir so ein Stuttgart 21 erleben, wenn man jetzt sozusagen den Bahnhof Altona Nord, der von 8 Gleisen runter reduziert ist auf 6 Gleise für den Fernverkehr. Man hat zwar die Nähe, dass man Hamburg-Langenfelde gleich daneben hat und über die Verbindungsbahn dann in Richtung Hauptbahnhof fahren kann, aber die Kapazität reicht aus meiner Sicht nicht aus. Und lustigerweise, wir kommen nochmal zum Autozug.
Ja.
2003, als Altona verkauft wurde, haben
stimmt, da
damals
war ein Terminal.
Ja. Genau, haben wir uns einen neuen Standort suchen müssen und wir sind damals in Hamburg-Elbgaustraße, also neben dem ICE-BW gelandet.
Ja.
Und dieses Projekt hat man jetzt wieder aus der Taufe geholt, so 20 Jahre später. Also es geht nichts verloren bei der Eisenbahn. Leider ist in letzter Zeit sehr viel Wissen verloren gegangen, besonders im Konzern. Und Eisenbahn wird heute nicht mehr von Eisenbahnern gemacht, die einen gewissen Berufsstolz haben. Ich sage bloß Pünktlichkeit im Fernverkehr 63% oder 64%.
Und die ausgefallenen Züge tauchen nicht in der Statistik auf.
Und auch nicht die Züge, die weniger als 6 Minuten Verspätung haben.
Ja.
Und früher war es sozusagen, man sah ordentlich aus als Zugchef und als Schaffner. Heute ist das alles so ein bisschen, naja, Larifari, sag ich mal.
Aber es hat ein ganz bekannter Modedesigner gemacht, diese Klamotten.
Ja, aber sorgt das für Pünktlichkeit?
Nein.
Der Kunde möchte doch bloß einen pünktlichen Zug, der sauber ist, der eine funktionierende Toilette hat, im Winter die Heizung, im Sommer die Klimaanlage. Mehr Anforderungen
oder
hat er
doch
gar nicht.
Ja,
ja, Fenster auf ist auf Hochgeschwindigkeitsstrecken nicht gestattet. Deswegen haben ja auch die Wagen beim Flix nur 5 cm Öffnungsmöglichkeit. So, aber das Thema Infrastruktur, das zieht sich wie ein roter Faden durch in den letzten 30 Jahren. Man wollte den Deutschlandtakt machen, man hat erst den Deutschlandtakt teilweise eingeführt, hat aber die Infrastruktur nicht gebaut. In Hamburg, wie gesagt, man steht sich im Hauptbahnhof teilweise die Radreifen platt und das letzte Gütergleis, was noch vorhanden ist, will man jetzt vielleicht für einen Bahnsteig opfern. Und wenn wir jetzt uns auf die Strecken begeben, jetzt am 15. Juli nach dieser Fußball-Europameisterschaft beginnt der Ausbau der Riedbahn. Die Riedbahn ist das erste große Wiederaufbauprojekt für die Eisenbahninfrastruktur auf hochbelasteten Strecken. Die Riedbahn ist südlich von Frankfurt und das Gute daran ist, die ist bloß 70, 80 Kilometer lang und es gibt dazu parallele Eisenbahnstrecken.
Ja.
Wir sind davon betroffen. Wir haben einen großen Kunden in Gernsheim. Wir binden den Bahnhof und den Hafen Gernsheim an unser Containernetz an. Und wir müssen während dieser Zeit dann in den Nachtstunden haben wir ein Fenster, wo wir 4 Stunden unser Güterzug 3-mal die Woche hin und her fahren können. Die nächste große Sanierung ist dann geteilt in einmal 5 Monate und einmal 9 Monate zwischen Hamburg und Berlin. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Gernsheim 80 Kilometer, also Riedbahn 80 Kilometer, Hamburg-Berlin 287 Kilometer, die man in einem Rutsch sanieren will.
Mhm.
Und selbst die Baustellenlogistik wird für die Baustellenfirmen, also die Baufirmen, die den Oberbau machen, die Fahrleitung machen, sehr schwierig werden. Was man aber nicht betrachtet, ist, es gibt keine Umleitungsstrecke, die vollkommen oder die so ausgebaut ist, den Verkehr komplett aufzunehmen.
Ja, aber was ist mit Stendal und so?
Stendal-Uelzen, das ist eine Strecke, die nach der Wende wieder aufgebaut wurde zum Teil. Die ist aber noch nicht ausgebaut. Es fehlt das zweite Gleis zwischen Salzwedel und Uelzen. Und das bedeutet, dass die Kapazität dieser Strecke lange nicht an die Kapazität von Hamburg und Berlin ranreicht. Also wird im Tagesfenster hauptsächlich der ICE dort fahren. Und nachts werden ein paar Trassen für den Güterverkehr sein. Bedeutet für uns als Metrans, beziehungsweise auch für alle anderen Güterverkehrs-EVUs, wir werden Fahrzeitverlängerungen zwischen dem Nordseehäfen und Süddeutschland von 3 bis 4 Stunden haben, weil wir eben viel weitere Wege fahren müssen, um uns zu unserem Ziel zu kommen.
Ja, jetzt mag der geneigte Zuhörer sich denken, ja komm, 3, 4 Stunden im Güterverkehr, was ist das schon? Aber dazu muss man sagen, dass wir dann direkt einen Lokführer mehr brauchen werden. Sprich, der Personalbedarf wird sich verdoppeln. Was natürlich bei 100 Zügen am Tag sehr, sehr viel ist.
Naja, nicht nur das. Der Personalbedarf ist die eine Sache. Aber wir haben da ja auch Loks und Wagen. Und wenn man weiß, dass so eine Lok irgendwie um die 2000 Euro am Tag kostet und jeder Wagen kostet auch Geld. Und wenn ich am Tag also nicht mehr diese Relation hin und zurück schaffe, weil wenn ich eben von Hamburg nach Prag fahre und wieder zurück, dann sind es ja schon 8 Stunden, die ich Umleitungsverkehr
ja
habe. Das ist eben auch Geld. Und leider gibt es keine Kompensation für den Güterverkehr auf Umleitungsstrecken. Der Nahverkehr kriegt den Schienenersatzverkehr während dieser Korridorsanierung komplett ersetzt. Der wird also durch die DB gemacht. Die DB wollte irgendwie zig hundert Busse anschaffen und eben auch Busfahrer einstellen, die dann eben diesen Schienenersatzverkehr fahren. Aber der Güterverkehr geht leer aus.
Ich habe sowieso das Gefühl, dass zwischen Ost und West die Mauer noch nicht ganz gefallen ist bei der Deutschen Bahn. Es wurden zwar ganz viele Hochgeschwindigkeitsstrecken gebaut, ganz viele auch nicht, die beiden, die mir so einfallen gerade. Aber es gibt ja viele kleine Verbindungen noch, die irgendwie gefühlt seit 45, seitdem da das Gleis als Reparation abgebaut wurde, hat sich nichts getan, auch nicht seit 89. Da denke ich zum Beispiel an Lübeck-Bad Kleinen.
Ja, Lübeck-Bad Kleinen, das musst du aber dann gesamtheitlich sehen, weil das geht ja durch bis Stralsund. Das war ja früher die Strecke nach Stettin oder heute Tschetschin.
Man hat Tschetschin.
Ja, du bist da muttersprachlich, also mein Polnisch ist da ein bisschen eingerostet. Aber wenn man die Gesamtstrecke betrachtet, dann hat man ein Stückchen zwischen Stralsund und Ribnitz-Damgarten verschlimmbessert, eingleisig auf 160 ausgebaut mit kurzen Kreuzungsbahnhöfen. Das Stückchen von Rostock bis nach Ribnitz-Damgarten ist noch eingleisig, Zustand letzte Jahre der Deutschen Reichsbahn, also eine vernünftige Fahrleitung, aber der Oberbau ist eben durch. Und Richtung Hamburg hat man dann gesagt, okay, man verzichtet auf das Stückchen zwischen Bad Klein und Lübeck. Lübeck ist kein Oberzentrum. In Schwerin kann man eigentlich durchfahren und somit kann man dann von Rostock bis nach Hamburg durchfahren über eine zweigleisige Strecke. Jetzt ist man wach geworden, wenn man nämlich Hamburg-Berlin dicht macht, beziehungsweise das Jahr darauf Hamburg-Hannover, dann wird man den Fernverkehr. Und es gibt ja auch heute ganz viele Leute, die in den Urlaub fahren mit der Eisenbahn, auch wenn sie nicht pünktlich ankommen. Beim Urlaub ist es, glaube ich, auch nicht so ganz wichtig, ob man 6 Minuten oder 10 Minuten zu spät ist. Man möchte bloß ankommen. Aber man kann diesen Verkehr nicht über andere Strecken umleiten. Deswegen muss man jetzt kurzfristig in den nächsten Jahren, bis man wirklich noch mehr Takte für den Fernverkehr bringen will, auch Hamburg, Lübeck, Rostock zweigleisig, durchgehend und elektrifizieren.
Da ist ja noch die Sache mit dem Fehmarn-Belt-Tunnel, ne? Ich glaube, jetzt haben wir uns vergaloppiert. Jetzt sind wir bei Zukunftsvisionen und ich bin mir sicher, dass der einzige Infrastrukturbetreiber für Schienenverkehre in Deutschland da einen riesigen Planungsstab sitzen hat, der sich Gedanken macht, wie können wir diesen Fehmarn-Belt-Tunnel ans Hinterland anschließen. Und das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht machen. Aber Hoga, wir machen uns ja auch Gedanken und deswegen habe ich für dich praktisch als Abschluss und als Vorgeschmack auf die nächste Folge, wo wir ein bisschen mehr mit Lösung und weniger mit Fragen arbeiten wollen, eine Frage: Was müsste deiner Meinung nach in Sachen Schieneninfrastruktur in Deutschland jetzt passieren?
Also du musst da jetzt nicht lauter werden. Ich habe dich auch so vorher verstanden.
Das ist, weil ich so aufgeregt bin, weil das Thema mich so teasert.
Das Thema ist ja auch aufregend. Und wenn man ganz ehrlich ist, Eisenbahn ist ja auch irgendwo sexy.
Ja, seit damals, über 200 Jahren.
Naja gut, so lange bin ich noch nicht dabei, auch wenn ich manchmal so
aber aussehe. Aber die Eisenbahn.
Das Ding ist einfach, es muss mehr zugehört werden. Es muss mehr Kommunikation geben zwischen den Nutzern der Eisenbahn, egal ob es der Fernverkehr ist, ob es der Schienengüterverkehr oder der Nahverkehr ist. Wir können nur gemeinschaftlich auf diesem Netz leben, weil es eben nicht wie in Frankreich ein getrenntes Netz für den Hochgeschwindigkeits- oder Fernverkehr gibt und dazu ein Netz für den Güterverkehr. Es wird ja oft Japan mit ins Boot geworfen oder mit in Diskussionen gebracht werden. Es weiß aber kaum einer, dass in Japan der Hochgeschwindigkeitsverkehr auf unserer europäischen Regelspur 1435 mm läuft. Und das gesamte andere Netz auf der Kappspur mit 1067 Millimetern. Das bedeutet, diese beiden Verkehre können sich gar nicht ins Gehege kommen. Und somit ist der Schnellverkehr auch wesentlich pünktlicher. In den letzten Jahren hat, glaube ich, auch die DB, damals Netz und Infrastruktur, jetzt die InfraGo, gelernt, dass sie...
Steht dieses GO wirklich für gemeinwohlorientiert?
Gemeinwohl und orientiert.
Okay.
Ja, Entschuldigung. Sie haben, glaube ich, gelernt, auch von uns zu hören. Und wir sind ja an verschiedenen Gremien auch vertreten. Also auch die Metrans ist vertreten in dem Arbeitsstab für den Deutschlandtakt. Da stecken wir ziemlich viel Zeit rein. Dann haben wir das Netzwerk Europäische Eisenbahn, wo wir auch im Vorstand sind. Dann gibt es nebenbei noch die Allianz Pro Schiene. Dann gibt es das ATI, das ist ein Abkommen für den grenzüberschreitenden Güterverkehr über die Übernahme und Übergabe von Güterzügen. Und man hat aber, glaube ich, auch bei der DB InfraGo mittlerweile durch auch einen Wechsel in der Heeresleitung gelernt, mit uns zu kommunizieren. Bisher hat man immer nur gehört, Cargo möchte das haben, Fernverkehr möchte das haben, Nahverkehr braucht das. Ich glaube, es ist eine auch manchmal, wenn man es nicht so sehen möchte, eine Aufbruchstimmung bei einigen Kollegen bei der InfraGo. Man muss aber auch dazu kommen und sie sollten also nicht nur uns zuhören, sondern sie sollten auch umsetzen, was wir ihnen vielleicht erzählen. Und nur auf Hamburg-Berlin bzw. Fehmarn-Belt bezogen. Wir haben hier in Norddeutschland die Möglichkeit, wir haben einmal die Strecke von Hamburg über Büchen, Hagenow, Ludwigslust nach Wittenberge, nach Berlin zu kommen.
Ja.
Die nächste Strecke ist die, wenn wir erstmal von Nord nach Süd fahren, bis Uelzen, also Hamburg-Uelzen, dann in Richtung Stendal nach Berlin. Dazwischen gibt es aber eine seit 45 getrennte Strecke, und zwar über Dömitz.
Aber ist die Brückenruine nicht sehr malerisch?
Also ich finde Brücken, alte Brücken genietet, sehr schön, aber ich glaube, da würden wir nicht mehr mit hinkommen bei unseren Achslasten, die wir durch die Gegend fahren. Aber diese Strecke ist fast komplett noch bedingt durch das platte Land und da, wo keiner wohnen will, dass diese Strecke eigentlich noch da ist. Und man sollte eigentlich aus meiner Sicht, bevor man große Baumaßnahmen macht, erst diese Strecke wieder aufbauen. Das wird sicherlich auch 10, 20, 30 Jahre dauern. Aber es würde uns in Hamburg, Berlin einen Bypass bringen. Und man könnte auf jeder der drei Strecken Baumaßnahmen machen zur Erhaltung beziehungsweise zur Verbesserung der Infrastruktur, weil man eben den kompletten Verkehr umleiten kann. Man könnte also von Hamburg nach Wittenberge fahren, über die nördliche Strecke, über die mittlere Strecke und in Richtung Berlin kann man eben auch über Stendal fahren. Und von Wittenberge nach Stendal ist es auch nicht weit. Und man sollte nicht immer den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Und ich glaube, wir sollten noch mal eine Folge machen, dass wir dann eben uns vielleicht über weitere Lösungen oder Probleme unterhalten. Ja. Für mich ist zum Beispiel auch die Versorgung mit Kraftstoffen beziehungsweise mit Bahnstrom ein Thema. Es gibt diese Diskussion jetzt zum Dieselkraftstoff HVO. Wir können gar nicht so viel Fritten in Deutschland essen, damit wir uns nur noch mit Dieselkraftstoff aus Abfällen versorgen können auf der Schieneninfrastruktur. Wir werden weiterhin die Brückentechnologie Dieselkraftstoff brauchen für unsere Dieselloks, weil Elektrifizierung, das war mein Eingangsstatement, das können wir in Deutschland nicht mehr, weil wir es komplett vergeben haben an externe Firmen und die Deutsche Bahn sozusagen.
Machen Sie das nicht selber? Mehr.
Nein, das machen alles Externe und die Deutsche Bahn ist immer auf Angebote aus der Industrie angewiesen.
Aber die ganzen Konkurrenten von DB Infrago, die können doch bestimmt auch eigene Strecken bauen, günstiger und besser, oder?
Naja, günstiger und besser weiß ich nicht, weil du hältst ja dann immer die Leute für alles vor. Aber wir sollten uns bei vielen Technologien nicht alles aus der Hand nehmen lassen, weil als Eisenbahn sind wir ein sehr komplexes Räderwerk.
Ja.
Und wenn ein Zahnrad irgendwo einen Zahn zu wenig hat oder ein Sandkorn drin ist, dann läuft es eben auf der gesamten Schiene nicht mehr.
Und das finde ich das Schöne dran, wir wollen ja nicht das Rad neu erfinden. Wir wollen ein bestehendes System, was seit 200 Jahren läuft und funktioniert, am Laufen halten. Das ist also und unter Umständen verbessern.
Jacek, der Hausmeister hat das letzte Wort.
Ja.
Seit 190 Jahren.
Ich sag schon mal tschüss.
Tschüss.